ARD Sounds.
Berlin Sounds. Inside.
Hallo allerseits. Eins ist ja wohl klar. Alan Alien aus Berlin hat für die Elektroszene der Hauptstadt eine Menge getan. Nicht nur als DJ, auch als Labelgründerin oder als Unterstützerin, die Paul Kalkbrenner, die Moderat, die Mode Selector und Apparat bekannt gemacht hat. Und das alles, obwohl sie ja eigentlich gar kein DJ werden wollte, sondern nur zum Spaß Mixtapes angefertigt hat. Mit der Stopptaste auf dem Kassettenrekorder. Ich mag Ellen. Sie hat sowas flippig Spontanes, die ist so ein bisschen wie so ein Luftgeist, der vorbeifliegt mit glockenhellem Lachen. Ganz spannend ist übrigens ihre Beschreibung des Crowd-Readings, also wie sie sich mit der Energie der Leute im Publikum verbindet und spürt, was die hören möchten. Ich glaube, dass Ellen Alien eine ganz hohe empathische, ich nenne es mal Hexenkraft, besitzt und einfach Menschen spürt und auch deren Aura. Und ich denke, wer mal DJ werden will, der sollte sich dieses Gespräch unbedingt anhören. Zu Gast eine Ikone der Berliner Techno-Szene. Seit den 90er Jahren prägt sie den Sound dieser Stadt. Herzlich willkommen, Ellen Alien.
Hallöchen.
Hallo. Sag mal, du bist ja, und das ist ja relativ selten, echte Berlinerin. Aus Tempelhof, oder?
Echte Berlinerin? Ja, ich wurde geboren in Berlin, genau. Und lebe immer noch in Berlin.
Ist dir das eigentlich noch präsent, wo die Mauer war? Also hast du das noch so, dieses Ost-West-Gefühl, wenn du durch die Stadt fährst? Weißt du genau, jetzt bin ich im Osten?
Ich kenne die Stadt ganz gut, da ich auch viel mit dem Fahrrad rumfahre. Also mehr mit dem Fahrrad unterwegs bin als mit dem Auto. Und natürlich gibt es viele Erinnerungen. Die Stadt ist ja mein Lebensdiary. Also jede Ecke, da gibt es eine Geschichte zu, die dann auch aufpocht. Deswegen bin ich eigentlich auch immer noch hier. Weil die Zeit, in der ich hier aufgewachsen bin, die war sehr, sehr vital, würde ich mal sagen.
Also du warst so Mitte der 80er, ich weiß nicht, ob das stimmt, habe ich gelesen, als du 17 etwa warst, bist du schon von zu Hause ausgezogen?
Ich bin mit 16 zu meiner Schwester gezogen, Conny, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Schwester, also so. Und sie ist dann auch nach London gezogen, dann bin ich auch nach London gezogen. Und dann kam ich wieder zurück, so nach einem Jahr oder so, habe auch in London meinen Führerschein gemacht.
Galt der dann hier?
Der galt, den habe ich gleich umschreiben lassen. Und dann saß ich das erste Mal, weiß ich noch, im Auto vom Freund am Alexanderplatz und habe natürlich komplett die falsche Spur genommen zum Linksabbiegen. Bin dann Linksabbieger genau auf die Spur, die mir entgegenkam. Ne? Ja. Also nicht vorne am Weekend um die Ecke, sondern wirklich dann auf der falschen Seite.
Und? Unfall?
Nee, kein Unfall, aber dann habe ich es gelernt. Ne? Hier stimmt was nicht. Ja, dann musste ich erstmal lernen, Auto zu fahren. Und dann war ich auch ganz glücklich, dass ich wieder hier war. In Berlin. London war toll, aber ich wollte unbedingt weg aus Berlin und dann hat es mir doch so doll gefehlt.
War das auch die Zeit, wo du dann, ich weiß nicht, zum Zirkus wolltest und Akrobatik gemacht hast?
Ich habe eine Ausbildung gemacht an der Etage, weil in Schönberg gab es das Chamäleon, das gibt es jetzt am Hackischen Markt. Und da war ich Dauergast und so und ich dachte, ach ja, studiere ich das auch mal jetzt ein bisschen. Kunst, Akrobatik, Tanz und so. Und es war auch sehr schön. Also es hat mir auch echt den Weg eigentlich auch geöffnet für das, was ich jetzt mache. Also ich habe eigentlich schon sehr viel immer ausprobiert, von der ganzen Jugend bis heute.
Ja, und bist du jemals aufgetreten im Chamäleon oder so mit, keine Ahnung, Seilakrobatik?
Nee, das nicht, nee.
Okay, was du allerdings mitgemacht hast, und deswegen bin ich total froh, dass wir jetzt mal eine Augenzeugin da haben, die das richtig erzählen kann, ist, du warst ja quasi bei der Geburtsstunde des Techno auch schon involviert. Also wenn man das UFO als Keimzelle des Techno in Berlin betrachtet, da warst du ja mittendrin, erst als Gast und dann später als DJ, ne?
Also ich habe da um die Ecke gewohnt, wie gesagt in Schöneberg, in der Hohen Friedbergstraße, das war das letzte besetzte Haus in Schöneberg. Dort habe ich gelebt, in drei verschiedenen Wohnungen actually. Erst mit meinem Boyfriend, der auch DJ war und Musikproduzent für Ragga und eher so, funky Musik. Und da gab es dann auch das UFO. Es wurde ja geöffnet. Und natürlich das Fischlabor. Das Fischlabor ist eigentlich die Keimzelle von allem. Von Kohlenberger und Dimitri Hegemann.
Das Fischlabor war so eine, aber da, das war jetzt kein Club, sondern das war oben wie so eine Stätte für Kultur oder so. Da waren dann auch Lesungen, oder? Und Bar oder so?
Eine Bar, wo DJs auch gespielt haben. Da habe ich auch angefangen zu DJen. Mhm. Dort haben Hip-Hop-DJs gespielt, elektronische DJs, Jazz, Hausmusik. Die haben da alles reingebracht, was so ein bisschen Nachtkultur.
In welcher Straße war das?
Das war neben den Café M um die Ecke. Ich weiß nicht mehr, wie die Straße hieß jetzt.
Da
jetzt
Goldstraße, also Schöneberg.
Schöneberg in der Nähe von der Motzstraße. Mhm. Und dann war ich auch im UFO-Club. Mir war das zu zu viel Stroboskop, zu neblig. Ich fand es nicht so toll. Komischerweise. Es war irgendwie nicht mein Club damals.
Okay, aber warte. Dimitri Hegemann, der Betreiber, ne? Oder Mitbetreiber, der dann ja auch später den Tresor aufgemacht hat, den Club, den es bis heute gibt, der hat erzählt, dass er diesen Club, dass der zum Glück irgendwie ganz gut getarnt war, weil es gab wegen des Lärms immer wahnsinnig viel Beschwerden von den Nachbarn, aber die Eingänge waren schwer zu finden. Wir hören mal Dimitri.
Sehr gut getan. Und dann hatten wir tatsächlich wirklich so einen Kollege, der war dann immer in so einem Trenchcoat draußen, der guckte, ob jemand vom Gewerbeaufsichtsamt kam. Und die suchten dann auch Leute den Eingang. Wir konnten, drei Eingänge gab es zu diesem UFO-Keller. Das war so ein unterkellerter Innenhof. War wirklich klasse, großartig. Da ging es los, in ganz kleinen Gruppen, 30 Leute, 40 Leute.
Also die Gefahr war groß, dass das Gewerbeaufsichtsamt kommt und wegen des Lärms Probleme macht. Und stimmt es, dass ein Eingang davon eine Luke war, wo man dann in den Keller kam und da musste man eine Treppe sogar noch runter, also so eine Holztreppe?
Daran kann ich mich gar nicht so erinnern. Also ich kann mich an eine Treppe erinnern, weil es ja runterging. Aber wie die genau aussah, das weiß ich gar nicht.
War das niedrig, also wenn es im Keller war?
Es war niedrig und es war eng, es war jetzt nicht so groß oder so und sehr, also viel Stroh, als ich da war, sehr viel Strobo, sehr roh, also sehr rough. Und in dieser Zeit wurde auch ganz schön aufgeräumt in Berlin, so ein bisschen, ne?
Was meinst du mit aufgeräumt?
Also viel Polizei überall in Schöneberg, also es war, wurde damals schon so, ja, whatever.
Ja, also es war so die Zeit um die Wende rum. Da war natürlich viel möglich, aber anscheinend auch wurde schon aufgeräumt.
Es wurde aufgeräumt, also auch die besetzten Häuser und so weiter. Mhm. Es gab natürlich auch da in den Straßen ein paar Sachen oder so in Schöneberg, die da passiert sind, würde ich jetzt mal so sagen. Also auf jeden Fall war das eine sehr wilde Zeit und Schöneberg war eigentlich so auch der Treffpunkt, die Keimzelle von Nachtleben, also viele Bars, da waren ja Bars noch, eine richtige Bar, ein Treffpunkt. Heute sind das die Clubs, damals waren wir alle in Bars und haben uns ausgetauscht. Heute gibt es ja in jedem Club so ein Ambient Floor oder wo keine Musik abgespielt wird, wo man sich wirklich unterhalten kann. Ne? Mhm. Oder man sitzt dann in den Eingängen der Clubs, wo dann Sofas sind. Und damals, früher ging man erstmal in die eine Bar oder im Café, sich treffen, Milchkaffee trinken oder so, dann geht man in eine Bar und dann erst in den Club. Heute hat sich das geändert. Heute geht man gleich in den Club und bleibt dann eher länger.
Ja.
Oder geht da zum Frühstück hin oder so, ja. Und damals war es wirklich so, erst die Bar, deswegen Fischlabor, dann der Club. Ja. Und dann die Afterhour zu Hause oder so, dass man sich nicht trennt, dass man zusammenbleibt und sich unterhält. Also damals waren auch Afterhours sehr wichtig, beziehungsweise man trennt sich nicht, man bleibt zusammen, geht nach Hause, unterhält sich, wo kommst du her, was hast du gemacht oder tauscht dich aus, weil alle haben sich ja, also das war ja wie so ein Ost und West begegneten sich in den Clubs. Also alle kannten sich so wirklich nicht. Es war so eine neue Community, die da entstand. Komplett alles neu.
Und war das auch von Donnerstagabend bis Montag früh? Oder?
Mittwoch. Also es ging mittwochs meistens schon in einen Clubs los, was dann ja so eine Bar war, dann wurde irgendwann mal. Mhm. Gab es dann vielleicht, also im Tresor gab es ja den Garten, konnte man im Garten halt vorher sich aufhalten. Dann wurde der Club aufgemacht. Es war so ein Meet and Greet. Und auch ganz wichtig, weil da entstanden eigentlich alle neuen Labels. Kreativzonen haben sich gefunden. Mhm. Ja, also.
Und mittendrin.
Es war unglaublich.
Ellen Alien, die solche Musik macht. Du komponierst ja nicht nur eigene Musik, du machst Remixe, du bist einer der bekanntesten DJs der Welt und du bist Gründerin eines bekannten, einflussreichen Plattenlabels, B-Pitch Control. Du bist also quasi dein eigener Plattenfirmenboss und du hast für dein Label wichtige Künstler unter Vertrag genommen, als die noch keiner kannte. Ich glaube, Mode Selector haben ihre ersten Platten bei dir veröffentlicht, ne? Apparat, Moderat, Sascha Funke oder auch Paul Kalkbrenner, den hast du entdeckt, ne?
Also was heißt entdeckt? Also wir waren halt so eine E-Werk-Truppe. Und
E-Werk war auch ein Club?
E-Werk war einer der wichtigsten Clubs so mitunter, wie Tresor. Den gibt es aber leider nicht mehr. Es war damals sowas wie Berghain. Auch der E-Werk Lichtmann hat dann später im E-Werk gearbeitet. Umgekehrt. Der Lichtmann vom E-Werk hat im Berghain dann gearbeitet, ja. Im Ostgut. Ja, das waren halt... Also irgendwann haben die Clubs ja alle geschlossen, so ein bisschen, also waren dicht in Berlin. Und dann habe ich angefangen, Events zu organisieren mit Bastian Krondorfer damals vom SO36. Und die haben wir dann auch B-Pitch Control genannt. Also der DJ ist die Bitch, die die Leute mit dem Pitch unter Kontrolle pitcht. Also okay. BPM. Und... nicht, dass die Leute die Bitches sind, sondern wir sind eigentlich die Bitches, weil wir die anderen ja pläschern.
Okay.
Mit der Musik. Also jetzt heißt das Label übrigens B-Pitch. Ich habe das Control rausgenommen, weil Control klang mir dann zu nach Kontrolle. Mhm. War anders gemeint, aber es wird manchmal falsch verstanden.
Paul Kalkbrenner, falls irgendjemand dran erinnert werden muss. Also 8 Jahre, nachdem er sein erstes Album bei dir auf B-Pitch veröffentlicht hat, kam ja dann dieser Berlin Calling Film, wo er ja sich selber quasi spielt, ein DJ. 2008 kam der raus, großer Erfolg. Und in dem Film gibt es ja auch seine quasi Labelchefin, die nicht du spielst. Und ich weiß auch nicht, hast du dich in der wiedergefunden? Wurdest du da gut getroffen?
Na, ist ja auch dieser Film... Er spielt sich selbst, genau, das hat er auch super gemacht.
Ja, genial, absolut, ne? Wirklich. Ja.
Hut ab, Paul. Aber es ist auch ein bisschen Fiction dadurch drin. Ne? Es ist nicht alles wahrheitsgetreu. Du musst ja irgendwie so key... ich meine, es ist ja auch super, wenn die Leute denken, ich bin da so ein Tyrann und dann haut er das Office zusammen. Das ist natürlich auch eine super Story, redet die ganze Welt drüber. Gab's sag mal, nicht? Ellen, war das so? Nee, war natürlich nicht so.
Ach so.
Also ich bin auch nicht so, in meinem neuen Album heißt auch ein Song oder ein Lied oder ein Track heißt Be Your Own Leader. Also ich halte nichts von Leadern oder ein Boss zu sein. Meine ganze Arbeit ist eigentlich immer Teamwork. Ja, man muss natürlich Entscheidungen treffen. Einer muss dann, ne? Mhm. Manchmal ist der Labelmanager, manchmal ist der Promoter, manchmal bin ich das. Also es ist so ein Bio und Leader, ne?
Wie groß ist euer Team?
Also mittlerweile sind wir, wie viele sind wir denn eigentlich? 6 oder so. Mhm. Also 2 arbeiten auch nicht von Berlin aus, eine wohnt in Paris. Unsere PR und Social Media Dame Agnes wohnt in Paris. Logistikmanagerin, die wohnt in der Nähe von Köln, Buchhalterinnen sind alle in Berlin.
Ich bin aber
Manager ist in Berlin.
Okay.
Dann arbeite ich noch mit 4 Bookern zusammen, die sind auch verstreut auf der ganzen Welt. Also es ist sehr zerstreut.
Ja.
Funktioniert super so.
Aber ich bin erleichtert, dass du das sagst, weil ich fand, dass die in dem Film seine Plattenfirmenchefin so streng war und so. Irgendwie dachte ich immer so, oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so ist.
Aber das ist halt, dafür ist ja ein Film da, dass die Leute so ein bisschen drüber reden und dann werden ja die Filme auch so ein bisschen emotionalisiert noch mehr durch so eine Szene, ne? Dann wird das halt brutaler oder ein bisschen darker und ist ja auch ein sozialkritischer Film. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. er landet ja in der Klapsmühle und so weiter. So sehe ich natürlich die Techno-Szene gar nicht. Für mich ist die Techno-Szene ein kultureller Ort, wo wir Kunst machen, ja, und nicht Opfer sind von der Musik.
Deswegen okay, aber für mich er ist ja Opfer von Drogen und Drogen gehören schon in deine Szene mit rein, oder?
Ja, aber es gibt ja nicht nur Drogenopfer in der Szene.
Aber schon ein paar?
Ja, es gibt bestimmt Leute, die süchtig werden, wie auch vom Alkoholismus oder Zigaretten oder Zuckersucht. Ja, natürlich, das gibt es überall auf der ganzen Welt, ne? Also Sucht. Und Leute, die süchtig sind, brauchen dann auch dringend Hilfe. Und dazu gibt es auch ganz viel mittlerweile hier in Berlin, schon seit den 90ern, Stellen, die helfen, ne?
Es gibt ja sogar Stellen, wo man das, was man genommen hat oder nehmen wird, vorher testen kann. Ne?
Das kann ich nur empfehlen, weil wirklich in dem Pulverchen, was man dann so in den Clubs bekommt, das ist ja alles gestreckt, das kann man gar nicht nehmen.
Also du würdest es nicht machen?
Ich nehme nichts aus dem Club, nichts. Bin absolut drogenfrei. Also
keine Zigaretten, kein Alkohol, gar nichts?
Also Alkohol ein bisschen, aber nicht viel. Aber irgendwann hat es mir dann auch gereicht, so, ne? Weil ich dachte, warum soll ich von Leuten, die da irgendwas drunter mischen, die Drogen nehmen? Die was ganz anderes mit mir machen, weil ich fühle mich nicht mehr wohl. Ja, bin halt so ein Wohlfühlmensch. Also ich versuche um mich herum irgendwie so eine Atmosphäre zu schaffen und auch mit meinem Körper so eine Atmosphäre zu spüren. Und als ich dann Drogen gekauft habe oder geschenkt bekommen habe im Club und die genommen habe, ging es mir nicht besser, mir ging es schlechter. Und die Musik macht so viel mit mir, auch wenn ein anderer DJ spielt, der mir gefällt, also der mich einfach zum Fliegen bringt. Und dann fliege ich, solange ich das schaffe, und dann gehe ich nach Hause und schlafe. Und das ist schön. Oder ich nehme Guarana oder Matcha. Also natürliche Form von
Pflanzen.
Genuss. Mhm. Genieße das mit meiner Aura und mit den Auras der anderen Menschen so um mich herum. Das ist schön.
Es heißt ja auch, dass du besonders gut Crowd-Reading kannst. Also quasi lesen kannst, was das Publikum braucht.
Also ich habe da einen sehr großen Respekt vor, wenn ich on stage bin. Weil die Leute kommen dahin, um was zu erleben, um eine Erfahrung zu spüren. Bei manchen öffnet sich auch was. Also entweder kommt da Trauer raus oder Fröhlichkeit. Es werden Sachen verarbeitet auf dem Dancefloor, wenn sich der Körper so ein bisschen öffnet und man alles spürt durch die Bewegung und den Beat und die Töne, die sich wiederholen. Und da habe ich einen großen Respekt vor, deswegen gucke ich auch mal raus und was passiert da jetzt eigentlich und versuche so eine Journey aufzubauen, aber die holen mich auch ab, die Leute, wie die reagieren.
Also fühlst du das?
Ich fühle das, was da passiert und das lässt mich praktisch auch die Tracks auswählen. Oder mir passt das gerade nicht und ich will das wechseln.
Buchst du dir einzelne Leute raus? Oder ist es so ein Gesamtgefühl, so eine Energie, die du merkst?
Also am Anfang meines Sets picke ich mir Leute raus, mit denen ich Kontakt aufnehme, um mein Herz zu öffnen und so einen Kontakt aufzubauen. Und wenn das dann passiert ist, dann ist es dann nur, dann gucke ich nur noch, was im Raum passiert. Also insgesamt. So spüre ich das dann.
Und guckst du dir Leute...
Das ist mein Hobby.
Dein Hobby?
Ja.
Und dein Crowdlesen. Beruf.
Und mein Beruf.
Und guckst du dir dann Leute aus, die besonders exaltiert tanzen? Oder wen nimmst du?
Also manchmal sind es auch sexy Leute, die sich dann küssen. Das ist schön. Das freut mich dann, wenn die Leute so sich näher kommen und sich öffnen und sich mal so treiben lassen. Das finde ich voll schön. Gucke ich dann auch mal nochmal doppelt hin. Oder halt auch so auf bestimmte Musik reagieren halt die Leute auch anders. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendeinen alten Track rauskrame, der jetzt nicht so bekannt ist und auf einmal springt jemand vor mir rum, verrückt und freut sich, dass ich den spiele, dann weiß ich ja, wow, die Person weiß genau, was ich da spiele. Ja. Das ist für mich natürlich auch ganz toll. Ne? Weil dann sind wir auf einer gleichen Höhe so, kulturell. Ah, damals der Track das und so. Also ja, es gibt da alle möglichen Facetten, die ich da sehe und genieße.
Gibt es einen Club, in dem du am liebsten auflegst?
Also jetzt am Wochenende habe ich im Kompass gespielt. Die haben eine neue Location.
Wo ist der?
Das ist in Belgien, in Gent. Ah, also Hochburg Techno auch, Belgien. Wow, so ein altes, ich glaube, die haben Autos hergestellt, da eine alte Fabrik, die schon ganz lange leer steht. Und die haben da so einen tollen Club reingebaut. Und ich liebe das, wenn das alte Gebäude sind, die wieder zum Leben wieder, also ja, wieder belebt werden. Das ist so schön, weil die stehen ja sonst leer. Meistens ist ja so, da kommt so, also wie jetzt in der Griesmühle, wo wir ja Nordelone gestartet haben, vor mehreren Jahren. Das ist jetzt zu, ne, da wurde er geschlossen und er hat halt diese Gegend belebt. Also ein Club belebt immer irgendwelche Gegenden und dann werden die Properties verkauft oder so oder die Umgebung wird dann aktiviert. Der Property-Markt steigt, wird verkauft, es hängt ja alles zusammen irgendwie. Aber ich genieße immer diesen Moment, wenn wir irgendwo eindringen in so ein leeres Gebäude und es beleben. Und das Gefühl hatte ich da in Gent gerade. Muss sagen, das könnte mein Lieblingsclub werden. Und in Berlin ist es das RSO.
Revier Südost?
Ja.
Ist ja auch relativ neu.
Genau, und Griesmühle fing das ja an. Da war ich dann ein Teil davon. Und wir sind dann umgezogen ins RSO. Habe ich ja auch alles von Anfang an mitbekommen. Und das ist so Homebase. Und das ist schön, weil es ist halt nicht so Hipster-Style.
Also Alan Alien hat jetzt noch nie Berghain gesagt.
Ich liebe Berghain. Ich habe in Berghain natürlich auch viele Jahre gespielt. Ich habe auch nach Corona zum Opening gespielt, wurde ich eingeladen. Also ich liebe Berghain über alles. Ohne Berghain wäre Berlin nicht Berlin und Tresor. Aber ich genieße es auch, mit einem neuen Club mich da auszubreiten oder ja, was anderes zu spüren.
Stimme.
Ja, ich benutze immer oder häufig Stimmfetzen oder auch Geräusche, also die dann wie Geräusche klingen, aber Stimme sind. Es führt mich irgendwie näher zu der Musik, die ich dann auch mache. Also ich bin eigentlich ein Vocalist, ein minimaler Vocalist, würde ich sagen.
Minimal Vocalist, das klingt auch gut.
Spoken Words, ja. Ist auch so.
Der Track heißt ja Bowie in Harmony, aber David Bowie, der ja auch eine große Geschichte mit Berlin hat, auch wenn er nur, glaube ich, ein Jahr hier gewohnt hat, 1977, aber da hat halt hier seine besten Platten gemacht, ne? Heroes zum Beispiel. Hast du irgendeine Story mit dem?
Oh ja, als Kind eigentlich, oder wer war ich denn da? Vielleicht, muss ich überlegen, 13 oder 14, habe ich von meiner Mutter, Mutters Freundin, Tochter, David Bowie Songbücher geschenkt bekommen, um Englisch zu lernen.
Ah, okay.
Und auch ein tapetengroßes David Bowie-Bild, was an meiner Tür klebte. Und dann habe ich angefangen, David Bowie zu hören und die Platten geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ich sollte damit Englisch lernen. Nicht so einfach mit David Bowie so das alles zu lernen. Also auf jeden Fall habe ich mich dann hingesetzt, habe die Songbücher gelesen und die Musik gehört und bin dann eingedrungen in seine Welt. Und habe dann festgestellt, also als Jugendliche, ich habe die Texte nicht verstanden, noch nicht. Das sind ja Texte für Erwachsene. Ich habe die in meine Welt, wie Nina Hagen auch, in meine Welt interpretiert. Deswegen mache ich auch so minimale Texte, weil ich finde, man braucht eigentlich nur ein paar Wörter und dann kann jeder dazu sein eigenes Leben, also es ins eigene Leben bringen, die Musik oder die Texte erweitern. Und so war das mit David Bowie und das ist so meine Geschichte mit David Bowie. Und irgendwann habe ich festgestellt, dieser Mann, der ist ein Kamel und der sieht ja immer anders aus, wieso macht er das? Und dann habe ich den so ein bisschen studiert als Jugendlich, aber auch noch nicht so richtig verstanden, was da eigentlich los ist und erst später. Und als er dann starb, dachte ich, ich muss ihm einfach ein Lied widmen. Und das war dann David Bowie in Harmony. Er war ja tot. Und ich glaube, er ist eigentlich glücklich, was er geschaffen hat für uns, denke ich mal. Er war ja auch sehr ehrgeizig. Ja, das war dann so meine Liebe zu David Bowie in Hommage.
Schön. Kennst du eigentlich jemanden, der deinen Wikipedia-Eintrag korrigieren könnte? Ich frage, weil da steht was. Was ich finde, ist irgendwie fast schon frauenfeindlich und macht dich irgendwie klein. Da steht, ich zitiere, Alan Alien hatte eine Beziehung mit dem DJ Marcos Lopez und begann an seinen Turntables zu üben.
Was steht da?
Und 1991 im Fischlabor aufzulegen. Ich meine, bei keinem Mann DJ der Welt würde in seinem Wiki-Eintrag stehen, er musste das üben.
Ah, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht. Ja, das,
oder?
Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Also es ist, die Geschichte ist wirklich so, also ich habe, als ich in dem besetzten Haus gelebt habe, Jazzmusik gemischt, einfach so aus Spaß. Und dann hatte ich eine Love Story mit Markus Lopez und habe bei dem zu Hause wirklich auch gemixt. Das stimmt. Mhm. Und diese Mixtapes, die habe ich dann, ich habe meine Lieblingsmusik einfach zusammen. Ich wollte gar nicht DJ werden. Das war gar nicht mein Plan. Nee.
Ah ja, stimmt, du wolltest ja Akrobatin werden.
Ja, ich war im Fischlabor, habe gearbeitet, um mein Geld zu verdienen. Für die Schule eigentlich auch. Und weil das bei mir um die Ecke war, habe ich mir das Fischlabor ausgesucht.
Ach so, Moment, du warst schon noch in der Schule länger? Also du bist zwar ausgezogen von zu Hause, aber...
Ich habe im besetzten Haus gewohnt.
Mhm. Aber bist noch zur Schule gegangen?
Und nie war eine Etage. Mhm. Also habe ich jetzt Schule gegangen, studiert.
Ja.
Und habe dann am Wochenende im Fischlabor gearbeitet. Aha. Einmal die Woche oder zweimal die Woche. Und dann habe ich da die Tapes abgespielt, die ich gemixt habe. Und dann hat mich Achim Kulvenberger gefragt, damals noch, die waren zwei Chefs, er hat dann das gemixt. Ich sagte, ja, ich habe das hier gemixt, damit ich Spaß habe beim Arbeiten. Das sind meine Lieblingstracks so. Meinte er, das kannst du aber auch hier auflegen. Ich so, nein, ich will auf keinen Fall DJ werden. Das ist war überhaupt nicht mein Plan. Wirklich gar nicht, überhaupt nicht. Und meinte ich, nee, auf keinen Fall stelle ich mich hier hin und lege auf. Außerdem nicht vor People und so. Das mache ich einfach nur,
weil du meine so Tapes zu schüchtern warst, meinst du?
Nee, ich habe immer meine Tapes schon aufgenommen. Hat man ja früher immer im Radio auch gemacht.
Mhm.
Weißt du, du hast ja Radiosendung gehört und dann habe ich immer wie jedes Kind aufgenommen, Stopptaste.
Ja.
Und den nächsten Track. Und das habe ich ja sowieso schon gemacht. Und dann habe ich es einfach mit Platten gemacht, sozusagen. Meine Lieblingsmusik zusammengemischt. Aber nicht, dass ich das professionell mache oder da vor Leuten spiele.
Aber ja, das meine ich.
Warum? Wollte ich auf jeden Fall nicht.
Weil du zu schüchtern warst, so vor Leuten zu stehen?
Weil es gar nicht mein Plan war.
Okay.
Also ich hatte es gar nicht im Kopf. Also ich habe jetzt nicht gedacht, ich sitze jetzt hier und lege jetzt Platten auf. Na, auf jeden Fall haben sie mich überredet, dann habe ich es doch gemacht. Und dann kam DJ Boom, Hip-Hop-DJ, und hat mir erklärt, wie man mixt. Hat sich dann nie, komm mal, ehrlich, zeig dir jetzt mal. Musst du mal ziehen. 1, 2, 3, 4 und Takte, ne? Mhm. Ich so, ah ja, okay. Und das ging dann, ich habe im Fischlabor aufgelegt, dann hat mich den Club direkt gefragt, das E-Werk, ob ich auflegen will. Auch nein. Haben sie mich einfach auf den Flyer geschrieben. Ellen Alien, mein Name, den habe ich gar nicht selber erfunden. Den hat mir Ecki, der Barkeeper vom Fischlabor, der hat mich so genannt.
Die haben dich ja richtig gezwungen zum Ruhm.
Nee, ich glaube, die mochten mich irgendwie alle und haben gemerkt, ich habe Spaß mit Musik, ich mache an der Etage rum, ich bin so sehr musikinteressiert. Ich habe ja auch Musik dann auch so gemacht, Saxophonunterricht gehabt und immer so in Jam-Sessions gemacht bei uns im besetzten Haus mit Freunden und so. Und die haben gemerkt, ich habe Musikinteresse. Und ich glaube, die wollten irgendwie mich fördern oder so. Vielleicht so, mache ich ja auch. Ich entdecke ja auch heute Leute und denen schreibe ich dann auch und sage, hey, willst du nicht mal eine Musik bei uns machen oder so, ne? Dass ich die dann selber halt so einlade. Und dass sie mir was schicken. Und ich glaube, es war einfach so, die haben gespürt, hey, die hat Spaß, die ist so positiv. Oh, die kann doch jetzt halt so ein Tape da gemixt, das kann sie doch auch mal hier auflegen. Ja. Und dann sieht das so ein Clubbesitzer, ach, die ist ja süß, auch rein hier im Club. Ja, und dann ist das so passiert und dann habe ich das dann einfach so probiert, war einfach gemacht so, learn by doing und step by step so reingerutscht, immer tiefer. Irgendwann eine Radiosendung gemacht auch, die erste Platte.
Trotzdem nochmal zurück zu Wiki. Also ich meine, jeder DJ hat das ja mal geübt, aber dass es halt bei dir drin steht, finde ich, ist dann so... So klischeehaft, weißt du, als bräuchte jede Frau einen Mann, der ihr irgendwie hilft.
Ja, das finde ich jetzt auch komisch. Ich wusste gar nicht, dass es da drin steht. Anscheinend ist es neu. Ich habe auch vor 10 Jahren, da stimmen ja einige Sachen nicht. Hallo, jemand, der da irgendwas machen könnte, könnt ihr da mir mal helfen? Schreibt mir. Nee, das wusste ich nicht. Ach, weißt du auch, wenn das da steht.
Stehst du drüber, oder?
Mir ist es so egal. Weil, weißt du, ich lebe mich so aus, so intensiv. Und wenn, weißt du, auch Männer werden erniedrigt und diskriminiert, wie die Frauen auch. Und da werden Sachen erzählt und jetzt steht es da so öffentlich, ja, das muss mal weg jetzt. weil das ist ja nicht meine ganze Geschichte, wieso ich DJ geworden bin.
Mhm.
Das ist ja total, da hast du recht. Danke, dass du mir das sagst. Aber wenn ich sowas immer höre, ist es immer so ein bisschen so fast schon lächerlich. Ich finde es dann eigentlich fast cute.
Ja.
Ich sag dann immer so süß. Wirklich niedlich.
Ich danke dir.
Man versucht ja auch immer Leute, die ja vielleicht auch so eine Position sich erarbeitet haben, ja, dann auch, vielleicht passt denen irgendwas nicht, vielleicht mögen sie dann deine Kunst nicht oder irgendwas und dann fangen die an da irgendwie, aber das ist auch, wenn in der Öffentlichkeit steht, normal.
Ja, da braucht man dickes Fell und ich habe das Gefühl, das hast du.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss nicht von jedem, nicht muss alles wahr sein, was da erzählt wird oder so. Und ich stehe in der Öffentlichkeit und da gibt es viele Voices und die haben auch ihre Berechtigung anscheinend. Weil jeder muss sich ja verbal ausleben irgendwie, ne?
Gut, dass du in der Öffentlichkeit stehst, dass du immer noch auflegst. Ich danke dir, dass du hier warst, Ellen.
Danke.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Ihr habt's gehört, der Berliner Stadtteil Schöneberg spielte eine große Rolle in dieser Folge. Genauso wie bei Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten. Wer also denkt, Berlin, die Techno-Hauptstadt Deutschlands, besteht vor allem aus Vierteln wie Mitte, Prenzlauer Berg oder Kreuzberg, der liegt total falsch. Die Keimzelle des musikalischen Rufs unserer Stadt liegt im beschaulichen Schöneberg. Das wussten ja auch schon David Bowie und Iggy Pop, als sie 1977 genau dorthin zogen. Da trafen sich die Punks in Schöneberg und 10 Jahre später die Raver. Ja, da wurde sogar die Love Parade erfunden. Aber so ein bisschen Berlin-Feeling und Berlin-History gibt's ja in jeder Folge von Berlin Sounds Inside. Also nicht nur bei Ellen oder bei Blixer Bargeld. Also abonniert am besten den Podcast auf ARD Sounds oder Spotify, Apple Deezer, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wer auch Bild zum Ton haben möchte, der kann sich Berlin Sounds Inside auch anschauen in der ARD Mediathek oder auf YouTube. Ich freue mich, wenn wir uns sehen.